Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute erwartet euch eine besondere Premiere bei Zwischen Visite und Vision, denn zum ersten Mal treffen bei uns zwei Fachbereiche gleichzeitig aufeinander. Zahnmedizin und Zahntechnik gemeinsam am Mikrofon. Eine fachübergreifende Folge über Zusammenarbeit, Vertrauen und darüber, wie viel Millimeter für ein gutes Lebensgefühl bedeutend sein können. Unser erster Gast ist Zahnärztin mit einem klaren Blick, feinem Gespür und einer beeindruckenden Portion Erfahrung. Jasmin Seemann, geboren in Stuttgart, studierte sie Zahnmedizin in Hamburg und an der LMU München. Stationen in Eichenau, Freiham und bei der Allianz Krankenversicherung prägten ihren Weg, bis sie sich mit eigener Praxis in Fürstenfeldbruck niederließ. Was sie auszeichnet, ihre Ruhe, ihre Präzision und ihr echtes Interesse am Menschen. Freie Zeit ist selten, doch wenn sie kommt, dann zählt jeder Moment. Motivtorten, Radtouren oder einfach gute Gespräche mit Freunden. Und irgendwo daheim wartet auch noch eine Playstation. Auf bessere Zeiten. Urlaub? Natürlich, aber das sagt mehr über Sehnsucht aus als über den Beruf. Unser zweiter Gast, ein echtes Original, Zahntechnikermeister Siegfried Donauer aus dem gleichnamigen Dentallabor, das für Präzision, Qualität und echte Zusammenarbeit steht. Er lebt das, was Zahntechnik ausmacht. Handwerkliches Können, technisches Wissen und Menschlichkeit. Privat steht er gerne auf Skiern, liebt Tennis, spielt Saxophon und ist bekanntlicher Fan von bayerischer Lebensart. Zwei Menschen, zwei Berufe. Ein gemeinsames Ziel. Patientinnen und Patienten optimal versorgen. Durch echtes Zusammenspiel zwischen Praxis und Labor. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch mit dem Titel Zahnmedizin im Zusammenspiel, wenn Zahnmedizin und Zahntechnikermeister gemeinsam wirken. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserer Premierenfolge von Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Ich begrüße heute recht herzlich gleich zwei Personen und darüber bin ich auch sehr, sehr glücklich, vor allem, weil sie seit Jahren und wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten gut zusammenarbeiten, Frau Dr. Seemann und Herr Donauer. Da wir uns aber alle kennen, sind wir heute per Du, dazu nur zur Info am Anfang. Erstmal, hallo Jasmin, freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, um ja uns mehr in den Bereich der Zahnmedizin und vor allem auch in dem Zusammenspiel mit Zahntechnik einzuführen und da auch mehr Einblick zu geben.
Ja, Flo, danke, dass ich kommen durfte.
Sigi, auch an dich vielen lieben Dank für dein Kommen, für deine Bereitschaft, da heute mehr Einblick zu geben. Du bist ja tatsächlich schon über mehr als 4 Jahrzehnte tätig in dem Bereich, kennst dich da aus wie kein anderer und bist tatsächlich einer der wenigen, der noch wirkliches Handwerk dahinter versteht. Jetzt fangen wir erstmal an, die spannendste und interessanteste Frage für unsere Zuhörer ist immer: Wie seid ihr denn eigentlich zu dem Job gekommen? Wie kamt ihr darauf? Gerade Jasmin, bei dir Zahnmedizin, das muss man ja wirklich, also ich muss immer einen riesen Respekt aussprechen für Zahnärzte, weil jeden Tag in mehreren Mündern zu wursteln und ich frage mich immer, wie das mit den Fingern auch immer alles so gut geht, ist schon wirklich faszinierend.
Ja, mein Weg zur Zahnheilkunde war nicht Schnurrdraht. Ich komme ja aus Stuttgart. In Stuttgart ist die Automobilindustrie sehr groß. Das heißt, der erste Weg war eigentlich ein Wirtschaftsinformatikstudium, was ich aber nicht beendet habe, weil ich einfach schlechter war als die anderen. Und dann musste ich mir was suchen, wo ich vielleicht mindestens so gut bin wie der Rest oder vielleicht sogar ein bisschen rausstechen kann. Und Medizin hat mich schon immer interessiert. Ich hatte aber ehrlich gesagt nicht den Mut, das zu machen. das war eher etwas, was andere gemacht haben. Das war auch nichts, was in meinem Umfeld irgendwie präsent gewesen wäre. Das heißt, ich bin Zahnärztin in der ersten Generation. Ich komme nicht aus einer Zahnärzte-Dynastie wie so viele Kollegen. Und ich habe dann einen Studienplatz bekommen in meiner Wunschstadt. Das war damals Hamburg. Ich habe in Hamburg angefangen zu studieren und habe dann ungefähr zur Mitte hin gewechselt an die LMU und habe hier dann abgeschlossen und bin dann eben geblieben.
Also wirklich, ich muss sagen, ein sehr interessanter Weg. Vor allem musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wenn unsere Zuhörer werden es wissen, in der Folge vom Dr. Greiner kommt nämlich auch vor, dass der eigentlich Bankkaufmann gelernt hat. Jetzt du mit Informatik, wirklich faszinierend. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Finanzer und andere IT-Bereiche oder so da draußen rumschwirren, die eigentlich im falschen Beruf stecken. Sigi, bei dir ganz speziell, da ist es wirklich spannend. Wie bist du denn eigentlich zum Zahntechniker gekommen? Ich wüsste gar nicht, wie man auf die Idee kommt, Zahntechniker zu werden.
Das wusste ich eigentlich auch nicht, dass es den Beruf überhaupt gibt, natürlich, weil ich war erst 14 Jahre. Aber ich habe schon immer gebastelt. Also Lego, dann natürlich Fischertechnik. Ich weiß nicht, du bist ja nur jünger, ob du Fischertechnik kennst. Und da wollte ich dann immer schon Sachen bauen aus den Baukästen, die ich hatte. Die konnte man aber mit den Steinen nicht bauen, weil es fehlten halt welche. Und dann habe ich halt andere Sachen daraus gebaut. Also ich habe schon immer so gebastelt. Und eines Tages habe ich dann im Fernsehen, ich glaube, das war so ein Eiskunstläufer. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das dann Norbert Schramm war. Und da haben sie dann gebracht, dass der als Beruf Zahntechnik gelernt hat. Und da war ein kleiner Ausschnitt, da saß der an einem Arbeitsplatz mit einem Artikulator und hat irgendwas eingeschliffen und zack, das war wie so ein Einschlag. Und da wusste ich Zahntechnik. Und dann habe ich die Schule noch fertig gemacht. Damals war es schwieriger, einen Ausbildungsplatz als Zahntechniker zu bekommen, aber den habe ich dann wahrlich bekommen und es hat richtig Spaß gemacht. Und die Lehre dauerte 3,5 Jahre und das war kein Tabak langweilig, es war wirklich interessant.
Sigi, jetzt muss ich gleich die nächste Frage nachschießen, weil das ja schon sehr interessant ist und sehr speziell ist, weil du jetzt schon mit so einer großen Begeisterung alleine von dem Weg dahin oder wie du darauf gekommen bist, erzählt hast. Was begeistert dich denn heute noch an der Zahntechnik?
An der Zahntechnik begeistert mich und hoffentlich auch viele Kollegen, dass kein Zahn, keine Arbeit, die wir herstellen, ist wie die andere. Sie werden zwar bezeichnet als Krone aus Zirkonoxid verblendet oder eine Goldkrone oder eine Implantatsarbeit, aber jede Arbeit ist komplett anders, weil jede Situation anders ist und jede Farbe anders ist und die Größe der Zähne anders ist, auch wie die Form der Zähne anders ist. Und insofern ist man wahnsinnig kreativ. Man stellt abends die Arbeit hin, schaut sie sich an und das ist immer wieder erfreulich, was dabei rauskommt. Das ist wirklich, ich freue mich am Sonntag auf Montag.
Jasmin, ich schiebe gleich die Frage mit an dich rüber, weil es auch immer sich für Zahnmedizin zu entscheiden, du hast schon gesagt vorher, du kommst jetzt nicht aus der Zahnarztfamilie, wo dann, sage ich mal, schon so der Weg Step by Step geebnet ist. Was ist es denn heute noch bei dir? Vor allem, ihr seid ja in einer Doppelpraxis, zwei Zahnärztinnen, dann habt ihr, glaube ich, beide auch Kinder. Wie managt man das alles und was begeistert dich dann heute noch dazu?
Ja, wie managt man das? Ich glaube, da muss man einfach schauen. Manchmal braucht einen die Praxis mehr, manchmal braucht einen die Familie mehr und man muss, denke ich, schauen, wo brennt's gerade eher und da muss man sich dann hinwenden. Was mich fasziniert an dem Beruf ist, dass ich glaube, es gibt wenige Berufe, wo man so schnell für den Patienten etwas erreichen kann. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der beispielsweise schon mal mit einer entzündeten Wurzel zum Zahnarzt gekommen ist und die Nacht nicht geschlafen hat und die Praxis dann schmerzfrei verlassen konnte. Und dieses schnelle etwas erreichen können für einen Menschen, das finde ich sehr, sehr schön. Und das gibt es, glaube ich, nicht in allzu vielen Disziplinen.
Das stimmt definitiv. Also ich kann davon ein Lied singen, wenn man so eine Wurzelentzündung hat und dann mal schnell behandelt werden muss. Es ist faszinierend, dass nachdem die Narkose tatsächlich aufhört zu wirken, der Schmerz auch deutlich angenehmer ist wie vorher. Ich will jetzt nicht sagen, dass er weg ist, aber so Step by Step auf jeden Fall. Jetzt für unsere Zuhörer, wir gehen erstmal so in den Weg rein, wie es dazu kommt eigentlich, dass man am Ende dann in den Zahnersatzbereich kommt und werden jetzt einfach den nächsten Part einfach so ein bisschen mit der Frau Dr. Seemann besprechen. Jasmin, warum brauchen denn die Menschen überhaupt einen Zahnersatz und was sind aus deiner Sicht die häufigsten Gründe für den Verlust oder die Beschädigung von einem Zahn?
Also die häufigsten Gründe oder eigentlich die Gründe, die kann man ja an einer Hand abzählen. Das ist entweder Zahnverlust durch eine Parodontitis, Zahnsubstanzverlust durch Karies, manchmal auch Zahnverlust durch Karies, Zahnverlust durch ein Trauma oder auch eine Zahnbeschädigung durch ein Trauma. Oder auch Nichtanlagen, das darf man auch nicht vergessen, das ist eher seltener, aber es gibt tatsächlich immer wieder Menschen, die mit zu wenig Zähnen auf die Welt kommen, naja, auf die Welt nicht, aber mit zu wenig Anlagen auf die Welt kommen, Zahnanlagen, und dann muss man natürlich auch schauen, wie man das dann kompensieren kann.
Also ja, vielen Dank für die Aufklärung. Welche Formen von Zahnersatz gibt es denn?
Ja, also natürlich die Vollprothese. Das wird heutzutage eher selten gemacht. Die meisten Prothesen, die man heutzutage macht, sind wenigstens Implantat getragen. Dann Teilprothesen, das bedeutet, es wird ein Teil der Zähne ersetzt und es sind noch natürliche Zähne vorhanden, an denen diese Prothese aufgehängt wird. Wenn dann beispielsweise nur ein Zahn fehlt in einer ansonsten vorhandenen Zahnreihe, kann man das mit einer Brücke lösen oder mit einem Implantat. Implantate selbst sind natürlich auch eine eigene Form des Zahnersatzes. Mit denen kann man eigentlich alles anstellen. Damit kann man einen Patienten komplett versorgen, wenn er gar keine Zähne mehr hat. Darauf kann man Prothesen verankern oder man kann auch einfach nur einen Einzelzahn ersetzen. Dann natürlich, wenn ein Zahn substanzgeschädigt ist, wäre man bei der Krone, wenn noch ein bisschen mehr Substanz vorhanden ist, bei der Teilkrone. Und dann kommen wir jetzt schon so ein bisschen in die Situation, wo wir den Begrifflichkeiten jonglieren müssen. Wenn wir dann Richtung Teilkrone und Inlay gehen, läuft es weniger unter Zahnersatz, sondern eher so ein bisschen unter Zahnerhalt. Das sind aber in meinen Augen ist das ja alles, was Substanz ersetzt, ist für mich Ersatz, wenn es jetzt nicht gerade eine Füllung ist.
Ja. Jasmin, jetzt ist es ja so, dass wir im Jahr 2025 ja gefühlt über sämtliche Plattformen immer mehr über Ästhetik, Schönheit, perfektes Aussehen sprechen. Wie gelingt es denn beim Zahnersatz, den natürlich wirken zu lassen und dennoch die Funktion und Langlebigkeit zu gestalten?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Und wenn man dann ein bisschen zurückgeht und schaut, wie sah der Zahnersatz früher aus, da waren das dann überwiegend Metallkronen, die mit Keramik oder Kunststoff verblendet wurden. Das hatte nicht sehr viel mit Natürlichkeit zu tun und das sah alles auch so ein bisschen nach Schema F aus. Also da konnte man dann oft schon aus der Ferne sagen, ach, der Herr so und so, der hat sich die Front neu machen lassen. Warum? Weil das alles gleich ausschaut. Da scheint kein Licht durch, da ist keine Natürlichkeit vorhanden. Und ich denke, heutzutage guter, hochwertiger, ästhetischer Zahnersatz liegt darin begründet, wie in einer guten plastischen Chirurgie, sag ich einfach, dass wenn dich ein Bekannter sieht, dass der sagt, der sieht aus wie du, aber besser. Ne? Also das muss natürlich ausschauen, das muss nicht so ausschauen, dass man gleich sieht, ah, okay, da ist irgendwas. Ja. Und da hat sich natürlich in den Materialien sehr, sehr viel getan. Es gibt wunderschöne Keramiken, die das Licht durchlassen, gerade für den Frontzahnbereich, die dann geklebt werden. Da hat man keine Zementfuge, da hat man keine Metallränder. Ja, das ist ja sehr schön.
Jasmin, jetzt ist es ja auch so, dass nicht nur die Ästhetik zählt, sondern es muss ja ein Plan gemacht werden. Und die Patienten kommen zu dir in die Praxis mit gewissen Beschwerden, Vorbefunden gegebenenfalls und so weiter. Wie läuft denn so ein typischer Behandlungsweg ab? Spielen da noch andere Fachärzte oder Techniker mit in dem ganzen Spiel?
Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Wir haben ein Netzwerk und in diesem Netzwerk unterstützen wir uns dahingehend, dass wir versuchen, für jeden Patienten das Optimum rauszuholen. Also die übliche Erstvorstellung von einem Patienten läuft ganz klassisch ab. Man lernt sich kennen, man versucht herauszufinden, was denn schon so vorangegangen ist. Man schaut sich die Zähne an, das Zahnfleisch an, macht vielleicht mal noch ein Röntgenbild. Er stellt die Befunde und anhand von den Befunden macht man dann einen Plan, was zu tun ist. Und wenn dieser Plan beispielsweise beinhaltet, dass man Implantate benötigt, haben wir einen ganz wundervollen Chirurgen, mit dem wir zusammenarbeiten, zwei, um genau zu sein. Wenn wir noch eine Kieferorthopädie benötigen für Kinder und Jugendliche, haben wir da auch eine kieferorthopädische Praxis, mit der wir schon seit vielen Jahren vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten. Wir haben aber auch noch Spezialisten, Endodontologen, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Der macht also die Wurzelbehandlungen, für die man beispielsweise noch ein Mikroskop braucht oder an Zähnen, die schon mal eine Wurzelspitzenresektion hatten. Einfach spezielle Dinge, die wir jetzt in der Praxis so nicht ableisten können, klar.
Jetzt bist du ja schon in die Richtung gegangen mit der Verbindung auch von Kieferorthopäden, von Kieferchirurgen bis hin zum Labor. Und da sind wir ja genau jetzt beim nächsten, ja, wirklich für mich faszinierenden Thema. Die meisten Zuhörer kennen es. Ich bin ja in diesem Fan von interdisziplinärer Zusammenarbeit, jetzt unabhängig von dem, ob es Arztpraxis und Arztpraxis ist, sondern eben dieses ganze Konstrukt drumherum. Was macht denn die gute Zusammenarbeit aus, Jasmin?
Ja, also wenn wir das jetzt auf die Zahntechnik beziehen, dann ist das ja eigentlich wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Und auch wenn der Sigi selbstständig ist, sehe ich den natürlich trotzdem als Teil meines Teams. Und auf die Art und Weise findet natürlich dann auch unsere Kommunikation statt. Ja. Und genau, die Schnittstellen, denke ich, die haben unterschiedliche Ebenen. Also das kommt auch immer darauf an, wie komplex so ein Fall ist. Ja, wenn der sehr komplex ist, dann sprechen wir sehr frühzeitig. Wir kommunizieren, wir schauen uns gemeinsam Fotos an. Ich bringe ein Modell auch mit. Das können wir dann hier zusammen anschauen. Ja, und dann grübelt man drüber, wie man da jetzt was rausholen kann für den Patienten, was möglich ist und was nicht. Ja, und bei weniger komplexen Fällen, da sind wir dann eigentlich schon so aufeinander eingespielt, dass es ja gar nicht mehr arg viel braucht, weil man sowieso schon weiß, was der andere denkt.
Jetzt ist es ja so, das haben wir schon gehört, wie das für die Zahnarztpraxis und die dich ja schon in dem Team integriert hat, ist. Wie ist es denn für dich als Zahntechnikmeister und mit deinem eigenen Labor? Wie wichtig ist für dich ein vernünftiges Zusammenspiel und was sind vor allem die Punkte für dich, die dazu beitragen?
Ein vernünftiges Zusammenspiel, das ist eigentlich die Basis einer erfolgreichen Arbeit. Dieses Vernünftige ist natürlich auf unterschiedliche Ebenen, so wie du schon gesagt hast. Bei Einzelkronen, Einzelversorgungen, die jetzt zum Beispiel geklebt werden, zahnerhaltend, wie wir vorher gehört haben, da muss jetzt der Zahntechniker nicht dabei sein. Aber wir hatten auch schon Fälle, das waren große Restaurationen mit Frontzahnästhetik. Und da ist es wichtig, und das haben wir auch schon öfters gemacht, dass ich dann mit der Patientin in der Praxis einen Termin habe und wir besprechen das in aller Ruhe. Zuerst ist der Patient dran, was er sich vorstellt, weil meistens stellt er sich was Schöneres vor, meistens stellen sich die Patienten etwas zu Schönes vor und wir klären sie dann auf, die Patienten, darüber, was natürlich aussieht, was unauffällig ist und was aber trotzdem viel schöner ist als die Ausgangssituation. Und diese Zusammenarbeit finde ich am allerwichtigsten, auch mit dem Zahnarzt darüber zu reden. Wir sind dann zu dritt in der Praxis, der Patient am Stuhl, wir beide. Und natürlich sieht der Patient auch am Spiegel die Zahnfarbe, die wir dann aussuchen. Er kann zwar Wünsche äußern, aber wir haben natürlich mehr Erfahrung und haben da schon manche von einem Schneebeißzahn zu einem Normalbeißzahn überreden können. Und die arbeiten haben nicht schlecht ausgeschaut, Jasmin, oder?
Nein, die Arbeiten, die du lieferst, sind in der Regel wunderschön. Und es geht auch nicht darum, den Patienten zu bequatschen, sondern es geht einfach darum, wie du gesagt hast, die eigene Erfahrung in die Waagschale zu werfen und wirklich mit vernünftigen und guten Argumenten zu überzeugen. Und ich sag's jetzt mal so. Es ist ja in unser beider ureigenem Interesse, dass der Patient rausgeht und super ausschaut. Hm. Ja, niemand möchte ja einen Patienten, wie es beispielsweise auch, sag ich mal, bei Prominenten, ich möchte jetzt keine Namen nennen, wenn man die Klatschzeitungen anschaut, da gibt's ja immer wieder Fotos, wo man denkt, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und das ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das möchten wir nicht. Ja, wir möchten, dass die Patienten, wie sie selber ausschauen, nur ein bisschen schöner.
Dann sollte da doch der Fall auftreten, dass ein Patient sagt, das ist mir jetzt zum Beispiel in der Stellung zu individuell. Es gibt, bevor die Arbeit fertiggestellt wird, immer eine, man nennt es Rohbrandeinprobe. Und da kriegt der Patient die Kronenbrücken, den Zahnersatz eingesetzt und es wird in aller Ruhe drüber geschaut, ob die Lippe stimmt, die Lippenspannung, ob das Lippenrot gut sichtbar ist, ob die Zahnlänge in Ordnung ist, wie der Patient lächelt. Und sollte das nicht in Ordnung sein, wird es natürlich geändert, was natürlich auch vorkommt. Im härtesten Fall auch zweimal geändert. Das ist kein Problem.
Das Schöne ist für mich als Moderator und in der Zusammenstellung für die heutige Folge kam ja sehr, sehr viele Fragen rein aus den verschiedenen Portalen. Und das Schöne ist, ich muss jetzt gar keine Frage mehr aus dem Bereich stellen. Ein interessantes Thema ist dennoch da und darüber würde ich auch gern offen mit euch sprechen. Wie wichtig ist es denn für euch beide in der Zusammenarbeit oder auch überhaupt in der Zusammenarbeit Zahnarztpraxis, Zahntechniker, dass die örtliche Nähe auch da ist?
Ja, die örtliche Nähe bei uns ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, es ist ums Eck.
Ach, sag mal denn.
Aber es ist alles zu managen. Das kriegt man alles hin. Und es gibt immer einen Weg, eine Lösung zu finden, wie man sich dann das einteilt, wann der Patient kommt, wann man vor Ort ist. Und bei uns ist es sogar so, dass wir uns gegenseitig da aushelfen manchmal. Die Jasmin ist so freundlich und so lieb und nimmt dann manchmal Arbeiten sogar mit in die Praxis, wenn es mir zu eng wird oder wenn ich erst um 6 Uhr, 7 Uhr vor Ort wäre, wenn die Praxis dann schon geschlossen ist am Freitag. Und es geht, wo ein Wille, da ein Weg. Und bei uns war das bis jetzt, Jasmin, unproblematisch, würde ich sagen. Ja.
Ich habe mir gerade überlegt, ob die Frage vielleicht eher in Richtung Labor im Ausland so ist oder
es
so gegangen
also
ist.
Es gibt, ja? Wir kommen am Ende noch detailliert darauf. Jasmin, faszinierend, dass du da schon in die Richtung kommst, weil wir kommen tatsächlich am Ende noch auf das Thema, wenn Laboreinrichtungen, und da geht es jetzt so nicht mal drum ums Ausland, sondern es geht tatsächlich im Speziellen eher darum, um Laboreinrichtungen, die einfach weiter weg sind. Wir haben uns ja im Vorfeld mit sehr, sehr vielen Zahnarztpraxen in der Kombination mit Zahntechnik Laboreinrichtungen beschäftigt und haben dann oft auch gelesen, dass da wirklich Unterschiede sind von Freiburg nach Hamburg und sogar noch weiter. Genau darauf war so ein bisschen diese Frage auch abgestimmt. Für die Zuhörer, die das Labor von Herrn Donauer und von der Zahnarztpraxis von der Jasmin Seemann ist 30 bis 40 Kilometer voneinander entfernt. Das ist ein Radius, der für beide Seiten, glaube ich, relativ nah zu bewerkstelligen ist. Also ich glaube, den Luxus zu haben, dass man die Zahnarztpraxis mit dem oder die eher gesagt das Zahnlabor in der Praxis hat, ist eher untypisch, auch wenn es manche Praxen gibt, die das zwar so angeben, aber im Endeffekt ist es ja dann doch die klare Fertigung ist dann eher externerseits. Ja, erstmal danke für den Blog. Wir gehen mal in unseren nächsten großen Bereich rein und bieten da jetzt einfach mal der Jasmin so ein bisschen Durchatmenzeit für den Part. Und beschäftigen uns jetzt mal ein bisschen spezieller mit dem Thema Zahntechnik und Zahnlabor. Sigi, welche Veränderung hast du denn in dem Bereich Zahntechnik in den letzten Jahren erlebt?
Die Veränderung in den letzten Jahren ist natürlich schon gewaltig. Also es gibt einen großen Laden an Materialien. Es gibt einen Bereich an denselben, sage ich mal, Materialien, die dennoch, also für Blendkeramik zum Beispiel, die dann dennoch ganz unterschiedlich ist. Hinzu kam natürlich vor doch schon einiger Zeit CAD/CAM, was am Anfang natürlich nicht so erfolgreich lief, aber eben durch die Weiterentwicklung heute gar nicht mehr wegzudenken ist. Es gibt nach wie vor die analoge Zahntechnik, die ich natürlich ab 1984 gelernt habe. Und das in Kombination mit der digitalen Zahntechnik, das ist in meinen Augen das perfekte Angebot für den Patienten. Um schöne Kronen zu machen, benötigt man nicht nur einen Computer, der mittels KI oder sonstiges Zahnformen errechnet, die dann am Monitor erscheinen und dann mit der Maschine rausgeschliffen werden, sondern da braucht es auch Erfahrung. Man muss da schon mal Kronen aus Wachs modelliert haben, so wie es eben früher war. Man braucht auch Erfahrung, wie groß die Krone werden soll. Und diese Kombination, das ist so die High-End-Zahntechnik, die eben den Patienten und auch die Zahnarztpraxis zufriedenstellt.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie du es beschrieben hast, mit den verschiedenen Technologien und am Ende dann doch auch dem Feingefühl. Jetzt haben wir uns im Vorfeld ja mit verschiedenen Arten von Laboreinrichtungen im zahntechnischen Bereich beschäftigt. Und was unterscheidet denn den Meisterbetrieb oder das Meisterlabor, wie du es führst, im kleineren Stile, sage ich jetzt mal, von einem riesen Großlabor?
Tja, da ich nie mit einem Großlabor gearbeitet habe, kann ich jetzt da nicht unbedingt Stellung dazu nehmen. Also Meisterlabor, ein Labor, um Zahnersatz herzustellen, muss in Deutschland immer noch Meister geführt sein. Der Meistertitel ist nach wie vor Pflicht, um eben Zahnersatz verkaufen zu dürfen. Die Meisteranforderungen haben sich geändert. Zu der Zeit, als ich Meister machte, war das noch ein bisschen langwieriger. Man brauchte 5 Gesellenjahre, heute ist das viel kürzer. Natürlich hat sich auch die Zahntechnik, das Abfragen bzw. die Ausbildung zum Meister geändert. Aber das liegt ja nur im Wandel der Zeit, ne, begründet. Und in einem Großlabor, glaube ich, vermute ich, ist es eher so, dass Leute spezialisiert sind. Dass viele Leute, die einen gehen zum Beispiel aus dem Gipsraum nicht raus, die machen den ganzen Tag nur Gipsmodelle. Die nächsten machen nur Totalprothesen, die nächsten modellieren die Kronen für den Keramiker, der dann die Kronen verblendet. Insofern hat jeder seine Arbeitsschritte abzuarbeiten. In einem kleineren Betrieb, wie ich jetzt zum Beispiel bin, ist es so, dass jeder alles macht. Da klingelt es an der Tür, dann kommt der Bote, dann wird es ausgepackt, wird in Stereo geschmissen, dann wird das Modell gemacht und so macht jeder seine Arbeit eigentlich für sich selbst, natürlich mit der Hilfe des anderen, wenn es nötig ist. Aber man muss eigentlich in einem kleinen Labor, sage ich immer, Mädchen für alles sein. Also man muss es auch wirklich drauf haben, am Schluss das wieder einzupacken und den Boten zu bestellen.
Ist ja im Endeffekt auch gut zu wissen für die Patienten draußen, dass in einem kleineren Labor schon jede Person im Endeffekt dann alles machen kann. Das ist ja heutzutage, kennen wir das ja alle, wenn wir in den verschiedenen Bereichen, jetzt nicht nur in der Medizin, sondern sonst wo unterwegs sind, der eine kann nur das, der andere kann nur das. Im Endeffekt, das unterscheidet euch ganz stark. Wir haben auch Kontakt gehabt mit einem Großlabor, die haben uns das auch bestätigt. Also wir haben tatsächlich Teilbereiche, die nur von gewissen Personen dann durchgeführt werden. Sigi, jetzt ist ja auch, wie du vorher schon schön beschrieben hast, die Digitalisierung nicht vorbeigegangen an der Zahntechnik, sondern eigentlich ja auch da relativ stark reingekommen. Du hast schon vorher kurz so ein paar Punkte angesprochen wie CAD-CAM, 3D-Druck, KI. Wie bleibt denn die Individualisierung trotz der Digitalisierung noch so, dass es gut ist?
Du meinst von der Qualität gut, ja, oder von der Ästhetik?
Von allen Bereichen, so dass es für den Patienten trotzdem keine Veränderung gibt.
Veränderung in dem Sinn würde ich es nicht sagen. Es gibt das Angebot einer einfachen Krone zum Beispiel. Es gibt das Angebot einer Keramikkrone, einfach einer schöneren Krone, die dann individuell geschichtet wird. Auch bei Prothesen wird rausgeschliffen oder bei festsitzenden Zahnersatz wird es also mit der CAD-CAM-Maschine rausgeschliffen. Und das ist alles so variabel, dass du wirklich sagen kannst, passend tut's. Also wenn man es richtig anwendet und auch dann aufpasst. Und du kannst es wirklich von günstig bis wirklich teuer machen. Die Sache ist immer die betriebswirtschaftliche Seite. Wenn natürlich eine Krone schöner wird, dann braucht sie auch mehr Zeit zur Herstellung und dann wird sie natürlich auch ein wenig teurer. Aber gerade im Frontzahngebiet ist das eigentlich schon vonnöten, da wirklich individuell herzustellen, den Patienten einzubestellen, die Farbe auszusuchen und dann eventuell sogar noch im Mund zu bemalen. Und dann hat der Patient die perfekte Krone.
Das hast du jetzt auf jeden Fall sehr gut erklärt, sodass es, glaube ich, auch alle verstehen können, wie das draußen abläuft. Wie ist das eigentlich? Könnt ihr mir das beantworten? Kriegen die Patienten eigentlich mit, in welchem Labor der Zahnersatz erstellt wird? Oder haben die da so eine Art Mitspracherecht? Oder ist das eigentlich der Zahnarzt arbeitet mit dem und wie ich immer so gut sage, er friss oder stirb?
Also natürlich weiß der Patient, in welchem Labor sein Zahnersatz gefertigt wird, denn der sieht das ja auf dem Kostenvoranschlag, den er im Vorfeld erhält. Manchmal, ganz manchmal passiert es, dass ein Patient beispielsweise einen Bruder hat, der zufällig ein zahntechnisches Labor hat und der möchte es dann eben dort gefertigt haben. Das ist nicht die Regel. Ganz selten mache ich eine Ausnahme. Nicht, weil ich einfach nicht möchte, sondern weil die Erfahrung, die man zusammen hat, die man eingespielt ist, einfach nachhaltig zur Qualität des Zahnersatzes am Ende beiträgt.
Ja.
Und Zusammenarbeit, Zahnarzt, Zahnlabor ist jetzt nicht so, ich gehe zum Schreiner und bestelle einen Tisch, gebe ihm die Maße, schaue mir das Holz an und der schleift es aus, sondern wir arbeiten erst nicht auf Millimeter, wir arbeiten auf Hundertstel Millimeter. Man hat dann schon Unterschiede, wo man weiß, der Patient bzw. der Behandler werden will jetzt zum Beispiel die Krone, die Kontaktpunkte enger sitzen oder lockerer haben. Und das dauert auch eine Zeit, bis man sich zusammenarbeitet. Das geht jetzt nicht, wenn man die erstmal in den ersten Abdruck geschickt hat, dann hat es schon eine Weile gedauert, bis die perfekte Krone, weiß jetzt nicht mehr, wie lange Jasmin, aber bei uns ging das ziemlich flott.
Ja.
Und ja, es ist eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit.
Also es ist ja schon sehr, wenn ich das jetzt so raushöre, schon ja doppelt und dreifach individuell für den Patienten, weil es ist ja nicht nur individuell hergestellt für den Patienten, sondern ja auch für den Zahnarzt, für die Zahnärztin, dass das alles, das Zusammenspiel einfach perfekt passt. Wie ihr schön gerade beschrieben habt, wir haben es in unserem Intro ja Millimeter genannt, aber es sind tatsächlich Hundertstel Millimeter.
An der CAD-CAM-Maschine ist es Tausendstel. Da kann ich Stellen hinterm Komma.
Auf jeden Fall sieht man bei euch zwei, dass das in einem perfekten Team läuft. Und da ist natürlich die Frage, gab es denn Fälle, bei denen die Zusammenarbeit vor allem sehr entscheidend war?
Jetzt gucken wir uns groß an, Sigi, gell?
Jetzt überlegen wir kurz.
Ich denke, dass das eigentlich in jedem einzelnen Fall entscheidend ist. Ja, die, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, so die Intensität der Kommunikation ist bei jedem Fall unterschiedlich. Ne? Wenn das für uns beide was Einfaches ist, Krone oder Brücke oder irgendwas, dann müssen wir da nicht mehr viel miteinander reden. Aber wenn das was Komplexes ist, wenn wir zum Beispiel, was ich auch regelmäßig mache, vor größerem Zahnersatz, dass ich mit den Patienten eine Alleinertherapie mache. Das bedeutet, ich arbeite kieferorthopädisch, stelle die Zähne ästhetisch und funktionell so hin, wie ich es brauche. Und dann kommt der Zahnersatz drauf. Ja klar, da telefonieren wir nicht nur, da treffen wir uns, da sprechen wir, da schauen wir Fotos an, da kritzeln wir auf den Modellen rum. Ja, das ist für jeden Patienten ist die Zusammenarbeit entscheidend.
Jetzt sind wir ja schon in dem Bereich Patienten, Patientenbewertung, Patientenversorgung. Wisst ihr denn, was die Patienten so aus Rückmeldung geben oder bekommt ihr denn Feedbacks von den Patienten?
Also das geht, glaube ich, eher bei der Jasmin.
Ich versuche das ja schon immer gleich, wenn ich was Neues weiß, an dich zurückzuspiegeln, gell? Ja, also ja, das natürlich spürt man die Dankbarkeit, ja, und man sieht in das Gesicht. Und wenn man dann einen Patient hat oder eine Patientin, die einfach eigentlich kaum sprechen wollte und am Schluss da lächelt die, dann ist das toll, das ist wunderschön. Und dann muss die eigentlich auch gar nicht viel sagen. Dann weiß ich ja schon, der geht's jetzt gut und die geht da selbstbewusst raus. Und wenn es gut läuft, kriegt sie noch ein Kompliment vom Freund oder vom Gatten und dann geht die.
Wir haben ja im Vorfeld dieser Folge über die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Co. unter anderem dazu aufgerufen, uns Fragen zu schicken, und wir sind dann tatsächlich positiverweise dazu gekommen, dass wir zwei Statements bekommen haben. Einmal von, also wir haben insgesamt 4 Statements bekommen, aber tatsächlich 2 Statements für euch beide, für die Arbeit, die ich jetzt einfach mal vorlesen kann. Ihr könnt euch jetzt erstmal zurücklehnen, weil es wird ein längerer Text werden. Tatsächlich, wir fangen, weil wir im Vorfeld besprochen haben, Ladies first an. Wir fangen mit der Jasmin Seemann an. Und zu der Aussage, die wir bekommen haben von der Patientin oder von den Patienten.
Frau Seemann ist eine Zahnärztin, wie man sie sich nur wünschen kann. Einfühlsam, fachlich versiert und mit einem echten Gespür für ihre Patientinnen und Patienten. Vom ersten Termin an fühlte ich mich in ihrer Praxis bestens aufgehoben. Nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich. Was sie besonders macht, ist ihre Art, zuzuhören, zu erklären und die Angst zu nehmen. Jeder Behandlungsschritt wurde verständlich und transparent erklärt. Nie hatte ich das Gefühl, einfach nur ein Fall zu sein. Auch meine Tochter war sofort begeistert. Mit viel Geduld, einem Lächeln und einer kleinen Belohnung nach der Behandlung wurde sogar der Zahnarztbesuch zum positiven Erlebnis. Man merkt sofort, hier wird mit Leidenschaft und echter Fürsorge gearbeitet. Vom Empfang bis zur Assistenz, alles greift harmonisch ineinander.
Jasmin, wenn du jetzt diese Aussage vom Patienten hörst, was geht dir da durch den Kopf? Außer die Fragezeichen, dass du natürlich gern wissen würdest, von wem es ist.
ich bin ein bisschen überfordert jetzt, ehrlicherweise. Ich freue mich riesig über ein derart positives Feedback. Das geht ja weit über ein Dankeschön hinaus. Ich kann nur sagen, ich freue mich riesig und ich freue mich auch, dass das Team lobend erwähnt wurde und dass das offensichtlich jemand ist, bei dem ich das erreicht habe, was ich vorher gesagt habe. Ich hoffe, der geht glücklicher, zufriedener, gesünder raus, als er gekommen ist. Ich freue mich riesig.
Also das Lob kann ich übrigens auch genauso bestätigen, wie es von der Patientin gab. Ich war ja auch im Vorfeld der Aufnahme bei dir in der Praxis und muss sagen, ich habe selten ein so freundliches Team erlebt. Vom Empfang wirklich über die Zahnreinigung, wirklich, da merkt man, das ist alles in einem Lauf. Am schönsten fand ich tatsächlich aber den Weg nach oben in die Praxis mit den Treppen und diesen älteren Gemäuer. Das passt alles zusammen. Die moderne Zahnarztpraxis in einem, wie ich es jetzt einfach mal so grob nennen möchte, in einem älteren bäuerlichen Haus, wirklich sehr schön. Kann ich nur sagen, kann ich der Patientin zu 100% zustimmen.
Das macht mich sehr glücklich. Das denkmalgeschütztes Gebäude tatsächlich sogar. Mhm.
Sigi, auch bei dir tatsächlicherweise. Wir waren auch sehr überrascht, als dieses Ding kam, weil es für die Zuhörer, es ist nicht typisch, dass man über ein Zahnlabor oder Zahntechniklabor irgendein Statement bekommt. Und vor allem, weil, und das muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, Jasmin hat es vorher beschrieben, die Patienten geringen Kostenvoranschlag, da sehen sie es drauf, wer, wo das gemacht wird. Allerdings, ich glaube, dass der Großteil der Patienten gar nicht drauf schaut, von welchem Zahntechniklabor das gemacht ist, weil es einfach das Vertrauen auch gegenüber der Ärztin ist oder dem Arzt, das zu beurteilen, mit dem sie zusammenarbeiten möchte. Ich komme jetzt mal zu der Aussage, die wir bekommen haben von dir, Sigi, und kannst dich auch wieder zurücklehnen, weil auch das ist wieder ein längerer Text.
Ich habe selten ein Dentallabor erlebt, in dem Handwerk, Herzblut und Menschlichkeit so harmonisch zusammenspielen wie beim Dentallabor Donauer. Vom ersten Moment an spürt man die Leidenschaft für Qualität und das echte Interesse an Patientinnen und Patienten. Mein Zahnarzt arbeitet eng mit dem Team von Herrn Donauer zusammen. Und das merkt man. Der Zahnersatz sitzt perfekt, sieht natürlich aus und fühlt sich an wie ein Teil von mir. Was mich aber besonders berührt hat, die persönliche Rückmeldung aus dem Labor. Sie wollten wissen, ob alles passt, ob ich zufrieden bin. Wo bekommt man das heute noch? Gerade in einer Zeit, in der viele ins Ausland abwandern, ist es beruhigend zu wissen, dass es hier vor Ort ein Labor gibt, das auf hochwertige Materialien, regionale Verantwortung und echte Zusammenarbeit setzt. Ein herzliches Dankeschön an das ganze Team für die Kunst im Detail und das Gefühl, als Mensch im Mittelpunkt zu stehen.
Sigi, das macht mich sprachlos. Also wirklich, das freut mich riesig, weil das versuche ich wirklich zu sein. Aber man selbst sieht sich ja nicht so, wie man ist. Man selbst gibt sich Mühe und ist im Beruf drin und er macht auch riesig Spaß. Aber wenn andere Leute das dann auch so feststellen, das freut mich echt riesig. Das ist wirklich, ja, das macht mir jetzt mein Wochenende noch sonniger.
Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie die Arbeit bei euch in der Praxis im Labor abläuft, wie der Weg ist für den Patienten von ich habe Zahnschmerzen, mir ist ein Zahn abgebrochen, bis hin zu dem, dass er einen Zahnersatz bekommt. Wie seht ihr denn in der Zukunft die Berufe, vor allem technisch, menschlicher, interdisziplinärer? Jasmin?
Ich hoffe, alles zusammen. Ich denke, dass sie auf jeden Fall digitaler wird. Ich bin zwar technikaffin, ich kann mir aber nicht jetzt schon in Gänze vorstellen, wo wir vielleicht in 10, 20 Jahren landen werden. Ich sag mal, vor 30 Jahren konnte sich auch keiner vorstellen, dass jemand einen Scanner in der Praxis hat, beispielsweise. Da konnte man sich auch nicht vorstellen, dass Zahnersatz mit CAD/CAM gefertigt wird. Ja, also die Digitalisierung wird auf jeden Fall weitergehen. Der Horizont ist da noch nicht zu sehen für. Ich weiß nicht, wie weit das geht am Ende. Ne? Ich denke auch, dass die Industrie natürlich ein vitales Interesse daran hat, neue Materialien auf den Markt zu bringen. Da werden wir auch, da sieht man jedes Jahr was Neues, aber da werden wir hoffentlich auch noch das ein oder andere sehen, was uns einfach im Praxisalltag weiterbringt. Ich glaube, da gibt es auch, wenn man die Kollegen fragt, ganz viele Wünsche, die noch nicht erfüllt wurden, woran die Industrie arbeiten kann. Ja, menschlicher, das ist eine ganz schwierige Frage, weil sehr viel menschlicher, sehr viel näher kann man sich ja schon fast nicht sein als in meinem Beruf mit zwischen Arzt, Patient und Assistentin. Ich denke, dass man sagt ja immer, jeder Zahnarzt kriegt die Patienten, die er verdient. Ich denke, wenn man authentisch ist und wenn man nach außen zeigt, ich nehme dich als meinen Patienten an und wahr und ich sehe deine Sorgen, ich sehe deine Probleme, dann bekommt man die gleichen menschlichen Patienten zurück.
Das ist im Endeffekt das Spiegelbild, was meine Oma immer zu mir gesagt hat. Wie du es in den Raum reinschreist, so kriegst du es aber auch dann wieder zurück. ich glaube, so ist es definitiv. Das höre ich auch von anderen Fachbereichen aus der Medizin. Sigi, bei dir ist es ganz speziell. Da interessiert uns tatsächlich am meisten, wird es denn technischer? Weil interdisziplinärer, mehr als ein Zahnarzt und ein Kieferchirurgen, wird es ja leider nicht mehr geben. Was ändert sich denn da oder was? Wie siehst du da die Zukunft?
Also die Zukunft sehe ich natürlich mehr CAD/CAM, mehr Digitalisierung, ganz klar. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die gute alte Zahntechnik, die ja auch weiterentwickelt wurde, also wir nehmen jetzt nicht die Einbettmassen her, die ich in der Lehre vor 35 Jahren verwendet habe. Auch Gold, die Goldlegierungen haben sich geändert, die Keramikmassen haben sich geändert. Also die alte analoge Zahntechnik wurde weiterentwickelt. Ich stelle auch nach wie vor Kronen her, erfolgreich Kronen her mit der guten alten analogen Zahntechnik, so wie auch wie mit der guten neuen Zahntechnik. Wo es hinführt, ich weiß es nicht genau. Ich mache jetzt aber noch vor 9 Jahren zu arbeiten. Schauen wir mal weiter, vielleicht werden es sogar 15 Jahre, wenn es gesundheitlich ausgeht. Wenn die Augen gut sind und die Hände ruhig, dann mache ich es noch länger, weil wie gesagt, mein Beruf ist mein Hobby. Und vielleicht sehe ich es dann noch, was noch kommt. Wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Jungen, die sind natürlich schon sehr versiert in dieser ganzen digitalen Geschichte. Es ist so wie mit dem Handy. Wir haben natürlich auch alle Handys, aber die Kids, die sind am Handy und am Computer einfach fitter, weil sie damit aufgewachsen sind.
Zum Thema interdisziplinär würde ich gerne noch kurz was sagen. Das war ja auch Teil der Frage, das habe ich völlig ignoriert, weil wir bei uns in der Praxis eigentlich schon sehr interdisziplinär zusammenarbeiten. Aber ich finde, da hat sich in den letzten 20 Jahren ja schon viel getan, ne? Dass man auf einmal sagt, ah, okay, wir brauchen hier noch einen Physiotherapeuten, der mit uns beispielsweise an diesem oder jenem Problem arbeitet, ja. Also wir sind ja keine Insel, ne? Sondern man muss ja so ein bisschen das Gesamtkunstwerk des Patienten sehen, dass auch mehr mit Orthopäden noch zusammengearbeitet wird und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird auf jeden Fall zunehmen.
Wir werden auch in der Gastro-Folge, also wenn es um Gastritis geht oder um Gastroenterologie, hören wir auch genau diese Punkte, die du jetzt auch nennst, dass die auch mittlerweile viel auf die Wirbelsäule mitschauen. Wie ist die Haltung? Woher kann was wie kommen? Ist auf jeden Fall sehr interessant. Man hat das auch gesehen im Fortlauf, auch in den Vorbereitungen. Vor 10, 15 Jahren hat der Zahnarzt noch die Schrauben selbst gedreht beim Implantat. Mittlerweile wird das wirklich von einem Spezialisten dann gemacht, Implantologe. Tatsächlicherweise habe ich auch einen Zahnarzt im Verwandtenkreis, der hat auch gesagt, ich habe die letzte Schraube vor 15 Jahren gedreht. Keine Ahnung, das macht der Spezialist. Es ist tatsächlich schön zu sehen, dass sich da auch die Medizin in die Richtung bewegt. Jasmin, was wünschst du dir denn für deine Branche der Zahnmedizin und vor allem in der Zusammenarbeit mit den Zahntechniklaboren?
In der Zusammenarbeit mit dem Labor kann ich mich ja nicht beklagen, ne? da gibt es jetzt nicht sehr viel, schön. Da gibt es nicht viel zu meckern. Was ich mir insgesamt für die Branche wünschen würde, wäre ein anderes Standing gegenüber Politikern. Ich brauche keine Wertschätzung, kein Dankeschön, aber ich brauche nicht tausend Sachen, die mir meinen Arbeitsalltag erschweren. Das ist einfach diese ganze Bürokratisierung, die einem das Leben sehr, sehr schwer macht, und das ist alles Zeit, die eigentlich vom Patienten dann weggeht. Ne?
Definitiv so. Die Zeit, die man mit Büroarbeiten beschäftigt ist, könnte man vielleicht wieder den einen oder anderen Patienten mehr behandeln.
Ganz genau.
Ich hoffe, ich habe es in den letzten Folgen auch schon immer wieder erwähnt, es gab wohl einen großen Ruck in Leipzig bei dem Ärztetag, wo die verschiedenen Fachbereiche auch vor Ort waren. Ich hoffe, dass sich da viel tun wird in der Gesundheitspolitik, dass da auch mehr an Entbürokratisierung gemacht wird, dass gewisse Bürokratiegeschichten wichtig sind, glaube ich, darüber sind wir uns alle einig, dass schon ein gewisser Sinn dahinter ist, aber zu viel ist halt auch nicht gut. Sigi, was würdest du denn jetzt einem jungen Menschen sagen, der sagt, Zahntechniker, das will ich werden? Welchen Tipp hättest du denn für den?
Tja, dass er Zahntechniker werden soll, wenn er Zahntechniker werden will, wenn er handwerkliches Geschick hat, das wirklich Voraussetzung ist für unseren Beruf, wenn er Einfühlungsvermögen hat, wenn er fleißig ist und Liebe zum Detail vor allem, dann gibt's eigentlich keinen besseren Beruf als den unseren, weil wir mit so vielen verschiedenen Materialien arbeiten, mit so vielen verschiedenen Geräten arbeiten. Und dieses gesamte, der gesamte Hersteller vom Zahnersatz ist jetzt nicht irgendwie begrenzt auf 3, 4, 5 Arbeitsschritte. Große Kombinationsarbeit. Ich habe es nicht zusammengezählt, die ganzen Arbeitsschritte. Aber es sind, glaube ich, schon ja weit über 100 Arbeitsschritte. Und jeder muss natürlich toll gemacht werden. Und wenn einer Zahntechniker werden will und vielleicht auch mal ein Praktikum macht, um das zu sehen, um überhaupt zu sehen, was er denn lernen würde, wäre das für jeden toll, der Zahntechniker werden würde. Und ich wünsche es mir, dass es wieder mehr Zahntechniker gibt.
Jasmin, jetzt ist ja der Beruf der Zahnärztin schon was Spezielles. Wir haben jetzt heute viel über die Schritte gehört, die du gehst, die du mit dem Patienten gehst, wie du mit dem Patienten umgehst. Was bedeutet denn für dich der Beruf als Zahnärztin?
Ja, also das nimmt ja sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben ein und das bedeutet mir insofern unglaublich viel, weil ich natürlich wahnsinnig viele Menschen auf ihrem Weg zur Mundgesundheit begleite. Das kann was ganz Kleines sein, ja, eine Fissurenversiegelung bei einem Kind, um sicherzustellen, dass er oder sie keine Karies bekommt, oder das kann etwas Großes sein, nach einem Zahnverlust, dass man einfach das Lächeln wiederherstellen kann. Ja. Insofern, ja, das ist wahnsinnig wichtig für mich.
Jasmin, was würdest du denn deinen Patienten oder überhaupt Patienten in der Zahnmedizin mit auf den Weg geben?
Ja, also ich denke, das Erste ist, traut euch zu kommen. Ich glaube, dass bei manchen Patienten viel weniger zu tun wäre, wenn sie frühzeitig sich überwinden würden, transparent sind und sagen, okay, ich habe jetzt hier das und das Problem, dass sie sich einfach trauen. Ich bin mir manchmal nicht sicher, was genau die Hemmschwelle ist. Ich denke, dass die größte Hemmschwelle ist die Angst. Die zweite Hemmschwelle ist eventuell das Thema Kosten. Oh Gott, was kommt da auf mich zu? Das kann ich mir vielleicht gar nicht leisten. Und was dann noch so mit reinspielt. Ne? Ich hab 4 Kinder, ich habe gar keine Zeit, sowas zu machen. Also ich denke, was ich sagen möchte ist, geht hin, geht zu eurem Check-up. Wir schauen nicht nur die Zähne an, wir schauen auch die Schleimhaut an. Ja, wenn da Veränderungen sind, kommt. Und dann hört euch erstmal an, was euer Zahnarzt zu sagen hat und dann könnt ihr immer noch Nein sagen.
Also auf jeden Fall wertvolle Tipps, die vielleicht jeder Patient ja mitnehmen sollte, sich darüber Gedanken machen sollte. Wir haben im Vorfeld ja wirklich auch viel recherchiert. Es gibt wohl sehr, sehr, sehr viele Angstpatienten draußen, die aufgrund von verschiedenen Themen einfach Angst haben, zum Zahnarzt zu gehen. Wir haben es auch in der Anästhesie-Folge mit dem Jens gehabt, der ja auch in der zahnärztlichen Praxis Narkosen macht, der auch beschrieben hat, dass es wohl der Schulzahnarzt ist, der bei den holländischen Patienten wohl den Ausschlag gibt, Angst zu haben vom Zahnarzt. Sie, was, auch wenn du jetzt am liebsten nebenbei schon wieder 2 Kronen modelliert wollen hättest, was bedeutet denn für dich der Beruf des Zahntechnikers?
Für mich persönlich ist es immer noch, ja, ich sage immer Bastelstunde. Das wertet zwar ein bisschen ab, aber für mich ist es jeden Tag Bastelstunde und man lernt ja mit jeder Krone, die man macht oder Prothese, egal. Man lernt immer dazu. Es gibt immer einen Arbeitsschritt, den man noch optimieren kann. Und das macht es für mich so interessant, weil man bleibt geistig wach in der Zahntechnik. Man lernt durch seine eigene Erfahrung. Man lernt auch, wenn man wie bei dir, Jasmin, wenn wir zusammen in der Praxis sind, mit Patienten arbeitet. Das ist auch schön. Man soll als Zahntechniker nicht nur in seinem Labor sitzen und Krönchen schleifen, sondern man muss auch rausgehen und die Kommunikation üben. Und man lernt auch dabei. Ich war mal bei einem Zahnarzt angestellt. Das waren zwar nur, glaube ich, ja, 4,5 Monate. Aber in den 4,5 Monaten habe ich echt viel gelernt. Über Patienten, über auch den Umgang mit Patienten, was man als Zahntechniker nicht lernt, auch nicht auf der Meisterschule. Und letztendlich ist es der Erfolg, die Arbeit, die du abends hinstellst, die dann am Patienten passt und noch glücklicher macht, wenn du den Patienten dann sogar siehst, dass dieses Handwerk kreativ ist und glücklich macht. Also wirklich nicht nur Computer an morgens, abends ausschalten, sondern man sieht abends, was man bewerkstelligt hat. Und das ist für mich das Schönste.
Das ist auf jeden Fall schön zu hören. So, ihr beiden, jetzt haben wir am Ende ja noch immer unsere Frage, die in alle Richtungen beantwortet werden kann. Wir werden auch da wieder, so wie wir es vereinbart haben, Ladies First machen. Und werden, nachdem ihr die Frage bekommen habt, erstmal der Jasmin im Vortritt lassen und dann direkt rübergehen zum Sie.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Ja, ich habe viele schöne Momente. Mein schönster Moment war eigentlich, dass ich einen Menschen mit einer Vollsanierung nach Hause schicken konnte, nach ungefähr anderthalbjähriger Vorarbeit mit allem, was dazugehört. Damit meine ich Alleinertherapie, Endospezialist, Chirurg, also interdisziplinär, was es hergibt. Und dieses wunderbare, phänomenal schöne Ergebnis jetzt immer noch halbjährlich zur Kontrolle sehen darf. Das ist wirklich was, da denke ich auch oft einfach in meiner Freizeit dran, weil es einfach so besonders war. Das Vertrauen auch von diesem Menschen zu bekommen, dass der diesen Weg mit einem geht und dass der die Zeit aufwendet, ja, dass er auch in Kauf nimmt, dass es vielleicht mal weh tut, ne, wenn man eine kleine Betäubungsspritze bekommt oder so. Und ich schätze das sehr, das Vertrauen, den Mut und ja, dieses wunderschöne Ergebnis dann.
Das ist also auf jeden Fall sehr schön zu hören. Sigi, wie ist es bei dir in deinem Dentallabor?
Mein schönster Moment liegt eigentlich sehr weit zurück. Der lag noch in der Zeit, als ich angestellt war. Und da war ich natürlich noch jung und frech und die Haare nicht grau. Da hatte ich einen Frontzahn von Patienten, einen einzelnen oberen Einser. Und der war so kompliziert. Der war so schwierig, der Fall. Und meist verkrampft man dann und macht zu und gibt sich besonders viel Mühe und dann wird's besonders nichts. Und in dem Fall war ich so frech, ich habe das Foto heute noch da vorne in der Schublade drin liegen, in dem Fall war ich so frech, habe die unterschiedlichsten Keramikmassen zusammengemischt, weil ich wusste, die schmelzen ein bisschen höher, dann kommen sie glasig raus, die anderen, die ich reinschichte, schmelzen ein bisschen niedriger, dann kommen die ein bisschen opak raus, elfenbeinmäßig. Und ich habe da einfach reingeschichtet und mein Kollege hat gesagt, Sigi, du spinnst total, was machst du da? Und okay, die Aufregung war groß, als der Patient kam ins Labor. Und die Krone hat gepasst. Es war wie der echte Zahn. Also es war ein Spiegelbild vom Nachbarzahn. Und das war mein aufregendster Moment, vor allem weil ich so frech war damals und nicht wusste, was rauskommt. Und es kam genau das raus.
Frech bist ja immer noch.
Ui. Also ich kann euch sagen, liebe Zuhörer, wir haben hier einen Heidenspaß. Ich kann das bestätigen, frech ist er immer noch. Ich sage in dem Moment schon mal Danke. Diese Folge hat uns in eine Welt geführt, in der Millimeter über Lebensqualität entscheiden und in der echte Zahnersatz nicht einfach nur ersetzt, sondern Vertrauen schafft. Was wir heute erleben durften, ist weit mehr als ein technischer Ablauf zwischen Praxis und Labor. Es ist das Zusammenspiel zweier Menschen, die für das stehen, was moderne Zahnmedizin ausmacht. Präzision, Herz und Verantwortung. Frau Seemann hat uns gezeigt, wie viel Einfühlungsvermögen in einem vermeintlich handwerklichen Beruf steckt. Gerade wenn es um die kleinsten Patientinnen und Patienten geht. Herr Donauer hat uns spüren lassen, dass man Qualität nicht nur sieht, sondern auch fühlt. Und dass wahres Handwerk eben doch noch einen Unterschied macht. Dafür sagen wir von Herzen Danke, nicht nur für eure Zeit, sondern für das, was ihr täglich für eure Patientinnen und Patienten macht. Danke, dass ihr heute da wart bei Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Und ja, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute in der Praxis, im Labor. Und Jasmin, ich wünsche dir natürlich, dass er noch länger als 9 Jahre macht.
Das wünsche ich mir auch. Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, danke Flo für die Einladung. Jasmin, danke. Sehr schön was.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.